Deutschlandfunk. Agenda.
Heute mit Henning Hubert. Willkommen. Es geht um wachsende Probleme in der Altenpflege. Und die Frage, brauchen wir einen Rechtsanspruch auf Heimplätze? Dieser Vorstoß kam vom privaten Arbeitgeberverband Pflege. Er fordert für Pflegebedürftige einen gesetzlich verankerten Rechtsanspruch auf einen Platz im Pflegeheim, also in der stationären Pflege. Vorbild soll der bestehende Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz sein. Ein Vorschlag, der angesichts des gravierenden Pflegekräftemangels für Diskussionen sorgt. Schon heute existieren vielerorts Wartelisten auf einen Heimplatz. Woher also sollen die zusätzlichen Pflegekräfte kommen, die für die Umsetzung eines Rechtsanspruchs notwendig wären? Und was bringt ein solcher Anspruch, wenn er nur auf dem Papier gilt? Dazu interessiert uns auch Ihre Meinung, interessieren uns Ihre Vorschläge. Wie bewerten Sie aktuell die Situation in der Altenpflege? Würde ein Rechtsanspruch auf einen Heimplatz tatsächlich was bringen? Rufen Sie uns gerne an unter der 00800 4464 4464 oder mailen Sie uns an die Adresse agenda@deutschlandfunk.de. Dann auch gerne mit Ihrer Rückrufnummer. Wachsende Probleme in der Altenpflege. Brauchen wir einen Rechtsanspruch auf Heimplätze? Ich stelle unsere Gäste vor. Alle sind sie zugeschaltet. Professor Dr. Peter Bauer, seit 15 Jahren Mitglied des Bayerischen Landtags für die Freien Wähler und seit 2019 der Patienten- und Pflegebeauftragte der Bayerischen Staatsregierung. Jetzt telefonisch dabei am Rande einer Fraktionssitzung. Willkommen und grüß Gott nach München.
Ja, schönen guten Morgen und grüß Gott.
Ich begrüße in Berlin Thomas Greiner, den Präsidenten des Arbeitgeberverbands Pflege, der die Rechtsanspruchsdebatte angestoßen hat. Hallo nach Berlin.
Hallo, Herr Hubert, schönen guten Morgen.
Für die Wissenschaft in Bremen Thomas Kalwitzki, Gerontologe am Sozium-Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik der Universität Bremen. Hallo nach Berlin, nach Bremen.
Ja, moin und einen schönen guten Tag.
Herr Kalwitzki. Und telefonisch dabei für die Praxis ist der Gesundheitsmanager Oskar Dierbach, ehemaliger Geschäftsführer und Pflegedienstleiter der evangelischen Altenhilfe Mülheim an der Ruhr und dort in seinem Büro im Haus Ruhrgarten. Hallo, Herr Dierbach.
Hallo, ich grüße Sie alle herzlich.
Die erste Frage bitte an den Peter Bauer in München. Es geht um wachsende Probleme in der Altenpflege. Ganz zu Beginn hätte ich gerne einen Einblick in Ihre ehrenamtliche Aufgabe als bayerischer Patienten- und Pflegebeauftragter. Was geht denn da ein an Anfragen, ja, Hilferufen in Ihrer Geschäftsstelle?
Also dazu kann ich Ihnen berichten, das ist der gesamte Strauß aller Probleme im Gesundheits- und im Pflegebereich. Das sind seit Corona, ich habe natürlich eine kleine Statistik geführt, über 10.000 Anfragen an mich bzw. an meine Geschäftsstelle gekommen. Das Entscheidende war im Pflegebereich, wo finde ich wann einen Pflegeplatz? Mein Vater hat einen Schlaganfall, ich bin voll berufstätig, ich bin alleinstehend, alleinerziehende Mutter, ich habe doch Kinder. Wo soll ich meine Person unterbringen? Das sind also wichtige und ganz dringende Fragen, die an mich gestellt werden.
Thomas Greiner als Präsident Arbeitgeberverband Pflege in Berlin und eben damit Vertreter von Firmen, die ja die sowohl private ambulante Altenpflege anbieten, als auch Vertreter von rund 1000 privat geführten Pflegeheimen in Deutschland sind Sie. Den Rechtsanspruch auf einen Platz im Pflegeheim, den haben Sie am 22. Mai in der Zeitung, in der Rheinischen Post gefordert. Sollte das so als eine Art SOS-Ruf verstanden werden?
Ja, Hubert, im letzten Sommer haben wir schon immer mehr Nachrichten bekommen, dass alte Menschen oder ihre Angehörige einen ambulanten Dienst suchen und keinen finden. Und immer mehr Anfragen, wo Leute einen stationären Heimplatz suchen und auch keinen bekommen, bestenfalls auf Wartelisten sozusagen geparkt werden. Wir haben das dann beim Bundesgesundheitsministerium angesprochen. Und sind jetzt an dem Punkt, wo wir glauben, wir müssen an die Öffentlichkeit gehen mit diesem Rechtsanspruch auf den Pflegeheimplatz, weil die Situation in Deutschland heute so ist, dass es an vielen Orten für alte Menschen weder einen ambulanten Dienst gibt, noch einen Heimplatz. Das ist die Situation heute. Wir wissen aber, dass die Zahl der Pflegebedürftigen in den nächsten Jahren massiv steigen wird und wir glauben, wenn wir jetzt nicht einen solchen Rechtsanspruch verankern, dann wird es für viele Leute massive Probleme mit der Versorgung geben. Wir glauben, Es gehört sich in einem Sozialstaat, dass die alten Menschen in Würde altern können, dass sie dabei begleitet werden. Wir haben Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Und wir glauben, dass das, was für die Kinder das Richtige ist, eben auch für die alten Menschen gewährleistet werden muss.
Das Bundesgesundheitsministerium hat wiederum auf Presseanfrage ja reagiert auf Ihren Vorstoß und gesagt, sowas ist Ländersache, denn die sind zuständig für die Investitionen in Pflegeheime. Und da will ich jetzt gerne den Alternsforscher Thomas Kalwitzki in Bremen mit reinholen in unsere Sendung. An Ihrem Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik forschen Sie zum Bedarf und zur Kostenentwicklung im Pflegebereich. Stimmt denn das, wenn ein Rechtsanspruch auf Heimplätze kommen soll, dass damit der Bund nichts zu tun hat?
Der große Vorteil an einem Rechtsanspruch, wenn wir ihn so formulieren würden, wäre auf jeden Fall der, dass die Infrastrukturverantwortung für Länder, Kommunen nochmal deutlich betont wird, dass wir da eine Situation haben, in der das vielleicht auch letztendlich einzufordern wäre. Die Pflegeversicherung ist eigentlich, als sie eingeführt worden ist, unter der Maßgabe gemacht worden, dass die Länder die Infrastrukturverantwortung übernehmen. Das wird aber bis heute diskutiert, was und in welcher Form das umgesetzt werden kann. Und das wäre einer der charmantesten Teile eines Rechtsanspruchs, dass dadurch diese Verantwortung entweder zuerst klargestellt wird oder die Klarstellungsnotwendigkeit sehr deutlich wird an der Stelle.
Erstmal ja auch Zukunftsmusik. Ganz aktuell war ja der Vorstoß von Herrn Greiner fast zeitgleich mit der Verabschiedung eines neuen Gesetzes im Deutschen Bundestag. Der hat für das neue Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz, kurz PUEG, gestimmt. Der Pflegebeitrag steigt zum 1. Juli bereits um 0,35 Prozentpunkte auf dann beispielsweise 3,4% für Mütter oder Väter eines Kindes. Damit wird die Solidargemeinschaft Kostensteigerungen ausgleichen, die in der Pflege entstanden sind, Herr Kalwitzki. Das ist aber von keinem als großer Wurf jetzt betrachtet worden und wird dennoch als Teillösung gegen die Pflegemisere akzeptiert?
Ich glaube, diese Erhöhung, diese Beitragserhöhung, die im Moment stattfindet, hat zwei Komponenten. Das eine ist, dass das Bundesverfassungsgericht im letzten Jahr beschlossen hat, dass eine Differenzierung nach der Anzahl der Kinder erfolgen muss. Die ist jetzt mit dem Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz umgesetzt worden. Gleichzeitig ist die von Ihnen angesprochene Erhöhung um 0,35 Prozentpunkte vom Bruttoeinkommen erfolgt. Und diese Erhöhung ist im Wesentlichen dazu notwendig, die erhöhten Ausgaben, die wir jetzt schon im System haben, abzufangen und die relativ geringen Leistungserhöhungen, die jetzt auch mit verabschiedet worden sind, überhaupt zukünftig finanzieren zu können. Also sozusagen zu gucken, dass die Liquidität der Pflegeversicherung dauerhaft gewährleistet ist. Mehr ist in diesen 0,35 Prozentpunkten nicht drin.
Das fasse ich mal unter dem Stichwort More of the Same zusammen und frage unseren vierten Gast in der Runde, Oskar Dierbach. Herr Dierbach, Sie setzen in Ihrem, erstmal zur Einordnung Ihrer Arbeit, Evangelischen Haus Ruhrgarten, der Evangelischen Altenhilfe Mülheim an der Ruhr auf rehabilitative Altenpflege. Sie sind davon überzeugt, dass durch Mobilisierung, durch das Fassen von neuem Lebensmut, es viele Heimbewohner in Mülheim an der Ruhr etwa nach einem Krankenhausaufenthalt und Kurzzeitpflege bei Ihnen wieder zurück in die eigene Wohnung schaffen. Sie sind da so eine Art Pionier. Ihr Projekt expandiert unter der Federführung der AOK Rheinland-Hamburg und damit sind Sie aktuell befasst. Ihre therapeutische Pflege zur Aktivierung der Ressourcen, das klingt ja erstmal ideal und ist doch so selten. Deshalb die kurze Systemfrage. Warum ist die so selten?
Darf ich einmal vorwegschicken, wir sind nicht nur innovativ mit dem, was wir da machen, im Sinne eines guten Modells und Gutmenschentum und so, sondern wir sind auch wirtschaftlich, wir sind volkswirtschaftlich äußerst sinnvoll. Und damit eine Antwort auf die Frage, wie können wir bei der Zunahme der Pflegebedürftigkeit aufgrund der demografischen Entwicklung und der Abnahme der Zahl derer, die zur Verfügung stehen als Mitarbeitende, künftig das schwierige Problem volkswirtschaftlich stemmen. Das heißt, rehabilitative Pflege ist volkswirtschaftlich der bessere Weg zu der Regelversorgung, wie wir es heute haben. Und wenn wir dies als Überschrift haben, dann sprechen wir eben über einen echten Beitrag zur Lösung dieser komplexen Frage der Überschrift Ihrer Sendung, dass wir eben mit der Pflege in sehr schwieriges Fahrwasser gekommen sind in den letzten Jahrzehnten und dass das jetzt eskaliert.
Sie haben einen Ansatz, Herr Greiner hat auch einen Vorschlag eingebracht, da auf einen Rechtsanspruch, auf einen Platz im Pflegeheim hinzuarbeiten. Wie schätzen Sie diesen Vorschlag ein?
Also ich würde ein Haus, ein mehrstöckiges Haus, und das ist ein gutes Bild für die Pflege in der Komplexität, ich würde es immer mit einem soliden Fundament beginnen und mit einem solide ausgebauten trockenen Keller. Und da ist die Frage, wie kriege ich Menschen wieder motiviert, in der Pflege zu arbeiten? Neue Pflegedienste im Lande bekomme ich ja nur, wenn ich die Menschen habe, die auch dort arbeiten. Und nicht nur, wenn ich Geld habe, um Häuser zu bauen oder Geld habe, um sie zu bezahlen, sondern ich muss sie auch haben. Ich brauche Menschen, die es als lohnend und wertvoll erachten, in der Konkurrenz zu anderen Jobanbietern bei mir in der Pflege zu arbeiten und mit mir gemeinsam am Menschen zu arbeiten.
Herr
das
Greiner,
ist eine ganz wichtige Voraussetzung.
Wenn ich auf Ihre Homepage gehe, dann sehe ich als erstes aber auch, wir suchen Mitarbeiter.
Ja, das haben wir standardmäßig da draufstehen. Es ist bei uns aber so, dass wir heute niemanden einstellen könnten, weil wir alle Stellen besetzt haben, einschließlich des Zusatzpersonals, das wir über einen Förderverein finanzieren. Wir haben eine Fachpersonalquote, die bei über 60% liegt und das kontinuierlich in den letzten Jahren. Das heißt, ich betone nochmal, es ist auch wirtschaftlich sinnvoll, was wir da machen. Es ist nicht nur irgendein schönes Modell, was man sagen kann, das müssen wir uns auch nochmal im Zoo leisten und ein bisschen angucken, sondern es ist auch wirtschaftlich sinnvoll. Menschenwürde in der Pflege für Pflegebedürftige und für die sie Pflegenden ist volkswirtschaftlich der sinnvollste Weg.
Das alles in unserer Agenda, wachsende Probleme in der Altenpflege. Brauchen wir einen Rechtsanspruch auf Heimplätze? Rufen Sie uns gerne an unter der 00800 4464 4464 oder mailen Sie uns an die Adresse agenda@deutschlandfunk.de. Zu den wachsenden Problemen in der Altenpflege, da passt diese Meldung von gestern, als in Richtung Herrn Bauer in München. Als Patienten- und Pflegebeauftragter sind Sie eine informelle Ombudsstelle. Die gibt es bislang nur in Bayern, Berlin, Niedersachsen, NRW und im Saarland. Und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation fordert, die bundesweit einzuführen zum Schutz Älterer vor Gewalt und Vernachlässigung. Ist denn Ihre Einrichtung aus dem Pflegesektor wirklich nicht mehr wegzudenken?
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine ganz wichtige Schnittstelle. Es ist auch eine Kümmererstelle. Und es ist vor allen Dingen eine Stelle, die zur Selbsthilfe beiträgt. Das heißt also, die Petenten, die mir schreiben oder die mich anrufen, denen gebe ich auch Ratschläge, wo sie sich an Fachstellen melden können, damit ihr Problem bei Fachstellen und bei Fachleuten besser abgearbeitet werden kann. Deswegen ist diese Schnittstelle, diese Kümmererstelle, und es ist ja auch wichtig, dass sich die Menschen aussprechen können mit ihren Sorgen und Nöten und Ängsten. Auch dafür bin ich da. Und das tut den Menschen auch gut. Ich habe keinen Geldkoffer und ich habe keine Stellen zur Verfügung, die ich also da verteilen kann, sondern ich habe die Kompetenz zu sagen, da ist die der richtige fachliche Ansprechpartner, wenden Sie sich dorthin, wenden Sie sich an diejenigen und dann hat man den Menschen geholfen und vor allen Dingen auch, man hat zugehört. Mit den Menschen sprechen und nicht über den Menschen sprechen. Wenn ich noch ein Wort zur Pflegeplatzgarantie sagen darf. Ja. Wir haben ja 2018 in Bayern eine neue Koalition gegründet und ich hatte die Aufgabe für die Freien Wähler im Gesundheit, Pflege und Soziales zu verhandeln. Und da war mir sehr wichtig, in diesen Koalitionsvertrag reinzuschreiben, genau diese Pflegeplatzgarantie. Und da kann ich nur die Worte von Herrn Greiner aufnehmen. Das war auch unsere Idee, so ähnlich wie bei der Kindergartenplatzgarantie, das auszugestalten. Muss aber auch, und das habe ich auch im Parlament schon öffentlich gesagt, muss aber sagen, in dieser Legislaturperiode, die ja in Bayern bekanntlich Ende Oktober endet, diesen Jahres, ist ja Landtagswahl am 8. Oktober, endet sie dann, die werden wir nicht umsetzen können. Die Gründe würde jetzt zu weit führen, das zu erläutern. Aber man muss auch ehrlich sein, man muss auch den Menschen dann reinen Wein einschenken. Und deswegen sage ich ganz klar, wir werden diese Pflegeplatzgarantie für Bayern im Koalitionsvertrag festgelegt nicht schaffen. Aber es steht auf der Agenda. Es ist unser Merkzettel für die nächste Periode. Und ich bin mir sicher, dass wir hier weitere Verbesserungen schaffen.
Herr Greiner, Präsident Arbeitgeberverband Pflege, was schwebt Ihnen denn da vor konkret? Ab wann zum Beispiel der Rechtsanspruch?
Also ich hoffe, dass wir im ersten Schritt, ähnlich wie der Herr Bauer das jetzt beschreibt, mal Aufmerksamkeit schaffen für das, was heute in diesem Land vor sich geht. Wir haben heute in Deutschland an vielen Orten für alte Menschen keine Versorgung, weder ambulant noch stationär. Jeder, der im Familienkreis, im Freundeskreis Leute hat, die einen Heimplatz suchen, kann da davon ein Lied singen. Das heißt nicht, dass es flächendeckend nicht viele Heime gibt, aber wir haben viele alte Menschen, die heute nicht mehr in Würde betreut werden können. Und die Politik ist aus meiner Sicht unheimlich langsam, unheimlich zäh. Es wird verschwiegen, es wird von Einzelfällen gesprochen. Aus meiner Sicht ist es ein Riesenproblem heute schon. Und wir müssen schnellstmöglich einen solchen Rechtsanspruch schaffen. Ich glaube auch, die juristischen Voraussetzungen sind ganz klar. Das folgt aus dem Sozialstaatsprinzip. Wenn wir eine Notlage haben, kann das Bundesverfassungsgericht auch den Gesetzgeber zwingen. Ich weiß, dass da viele Probleme im Detail liegen. Nur, wir müssen uns zwei Dinge klar machen. Wir werden Ende dieses Jahrzehnts, wir schreiben jetzt 2023, also in 7 Jahren werden wir 600.000 pflegebedürftige Menschen mehr haben. In 7 Jahren. Und deswegen werden wir alles tun, um für dieses Thema Aufmerksamkeit zu schaffen. Und ich hoffe nur, dass alle, die in diesem Bereich das Beste wollen, wie Herr Dierbach, wie Herr Bauer, wie Herr Kalwitzki, dass wir gemeinsam hier an einem Strang ziehen, um möglichst schnell einen Rechtsanspruch auf einen Pflegeplatz zu verankern. Bei den Kindergärten ging das sehr lange. Leider, die Zeit haben wir nicht. Ich sitze hier in Berlin. In dieser Stadt gibt es über 60% Single-Haushalte. Über 60%. Wo sollen wir diese Leute versorgen? Und deswegen wollen wir als unterste Haltelinie, dass jeder weiß, ich habe die Sicherheit als alter Mensch, dass ich in Würde zumindest einen Heimplatz bekomme.
Der Altersforscher Thomas Kalwitzki, mal gefragt in Bremen, hat dieser Vorstoß für Sie Charme?
Wie ich das eben als Einleitung gesagt habe, hat das für mich durchaus Charme in der Klarstellung einer Verantwortung. Das Problem, oder ich setze auch viele Gedanken direkt an die Umsetzungsproblematiken, die daraus entstehen. Ich gebe Herrn Greiner schon, was die Problemanalyse angeht, weitgehend recht. Wir haben da sehr große regionale Unterschiede in der Versorgung, in den Versorgungskapazitäten. Und es gibt viele Regionen im Moment, in denen weder ein Heimplatz noch eine ambulante Versorgung eigentlich zu bekommen ist oder nur unter sehr, sehr kritischen Umständen. Und an der Stelle würde ein Rechtsanspruch sicherlich weiterhelfen. Ob wir einen Rechtsanspruch auf pflegerische Versorgung brauchen oder auf einen Heimplatz zum Beispiel, wäre für mich noch zu diskutieren. Ich fände einen Rechtsanspruch auf eine pflegerische Versorgung, die ambulant und stationär einschließt, durchaus charmanter. Auch in Bezug auf den Grundsatz der Pflegeversicherung ambulant vor stationär zu betrachten und auch da an dieser Stelle die Infrastrukturverantwortung klarer zu ziehen. Also einen Rechtsanspruch auf pflegerische Versorgung fände ich zum Beispiel sehr, sehr gut.
Bernhard Stengel, unser Hörer, hat uns gemailt. Er schreibt, ich bin gegen einen Rechtsanspruch auf einen Heimplatz. Ich fürchte nämlich, dass es dadurch keine zusätzlichen Pflegeplätze gibt, aber stattdessen bei der Zuteilung von Pflegeplätzen Leute mit den besseren Rechtsanwälten im Vorteil sind gegenüber Normalbürgern. Wer möchte das einordnen?
Also ich mache das gerne. Das aus meiner Sicht hat Herr Stengel natürlich einen Punkt, über den wir nachdenken müssen. Der Anspruch muss ganz klar sein, eine gute und bezahlbare Pflege für alle. Und ein Rechtsanspruch führt dazu, das kann man im Kindergartenbereich klar sehen, als dieser, bei den Kindergärten gab es 8% für die Kinder im entsprechenden Alter, bevor es einen solchen Rechtsanspruch gab. Nachdem es ihn gab, stieg diese Zahl auf 37%. Ich glaube, dass wir das schon schaffen können, dass wir alle Leute versorgen. Ich möchte den Leuten die Möglichkeit geben, wenn sie nichts bekommen, dass sie zumindest einen Anspruch haben, auch einen geldwerten Anspruch, mit dem sie selber nach Lösungen suchen. Und bei dem, was Herr Kalwitzki gesagt hat, gerne auch als Anspruch auf Versorgung. Nur meine Wahrnehmung ist, dass insbesondere im flachen Land, dass dort der ambulante Bereich wegbricht. Die ambulanten Pflegekräfte sind sehr viel auf den Straßen. Viele ambulante Dienste hören auf zu arbeiten, machen das Angebot nicht mehr. Und dann brauchen wir zumindest als unterste Haltelinie einen Pflegeanspruch, einen Anspruch auf ein Pflegeheim für alle. Und das muss natürlich so ausgestaltet sein, dass da niemand hinten runterfällt.
Wachsende Probleme in der Altenpflege. Brauchen wir einen Rechtsanspruch auf Heimplätze? Das fragt heute die Agenda. Rufen Sie uns gerne an unter der 00800 4464 4464. Ich wiederhole die Nummer nochmal, kostenfrei europaweit. 00800 4464 4464. Oder mailen Sie uns an die Adresse agenda@deutschlandfunk.de. Dann auch gerne mit Ihrer Rückrufnummer. Weiter geht's nach den Nachrichten. Wir hören uns wieder um 10.35 Uhr. Weiter geht's mit der Agenda und Henning Hubert am Mikrofon. Wachsende Probleme in der Altenpflege. Brauchen wir einen Rechtsanspruch auf Heimplätze? Ich stelle nochmal unsere Gäste vor. Peter Bauer, Patienten- und Pflegebeauftragter der Bayerischen Staatsregierung und Landtagsmitglied für die Freien Wähler. Thomas Greiner, Präsident Arbeitgeberverband Pflege. Thomas Kalwitzki, Gerontologe, Universität Bremen am Soziumforschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik. Und Oskar Dierbach, Gesundheitsmanager bei der evangelischen Altenhilfe Mühlheim an der Ruhr. Und ich möchte unseren ersten Hörer begrüßen in der Runde. Peter Menzel aus Goslar hat die 00800 4464 4464 angerufen und möchte folgenden Impuls setzen. Hallo, Herr Menzel.
Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde aus der Weltkulturerbestadt Goslar. Es gibt ja einen Personalschlüssel für Altersheime. Das heißt, so und so viel qualifiziertes Personal muss vorhanden sein und dann dürfen so und so viel Bewohner aufgenommen werden. Hier in dieser Gegend kenne ich einige Altersheime, die freistehende Zimmer haben, aber keine Leute aufnehmen können, weil der Schlüssel sie daran hindert, weitere Bewohner zu beherbergen. Allerdings ist der Schlüssel so eng gefasst, dass selbst Verbände, die sich damit befassen, sagen, dieser Schlüssel müsse gelockert werden. Das ist das eine Bottleneck sozusagen, der Flaschenhals. Und der andere Flaschenhals ist, man muss da mal untersuchen, welche qualifizierten Personen müssen denn tatsächlich da sein? Zum Ausfahren der Bewohner muss es keine Pflegekraft sein. Für Spielenachmittage muss es keine Pflegekraft sein. Also insofern denke ich, kann man an diesen beiden Stellschrauben sehr, sehr viel erreichen. Und im Übrigen bin ich auch der Meinung, dass es einen Rechtsanspruch geben sollte.
Dankeschön, Herr Menzel nach Goslar. Und jetzt mal die Frage in die Runde. Vielleicht Herr Greiner, mit welchen Zahlen rechnen Sie denn? Mit welchen Zahlen rechnen denn die Krankenkassen gerade mal bei freien Pflegebetten zurzeit in Altersheimen?
Also das, was Herr Menzel beschreibt, trifft den Nagel so ziemlich auf den Kopf. Es gibt im Moment deutschlandweit rund 700.000 Heimplätze. Wir gehen bei unseren Mitgliedsunternehmen davon aus, beziehungsweise dort haben wir das ermittelt, dass ca. 20% der Plätze nicht belegt sind. Ich rede mit vielen Leuten, die Altenheime betreiben, die mir überall bestätigen, dass sie dieses Problem haben. Hohe Nachfrage, freie Betten, aber aufgrund des Personalschlüssels dürfen sie nicht belegen. Ich glaube, es ist realistisch, davon auszugehen, deutschlandweit, dass ca. 100.000 der 700.000 Plätze aktuell nicht belegt werden können.
Herr Kalwitzki, rechnen Sie mit der gleichen Zahl?
Ich halte diese Zahlen für ein bisschen hoch angesetzt. Ich denke, also die Zahl der freien Betten, die vor allen Dingen aus Grund von Personalmangel leer gelassen werden müssen. Das Grundproblem ist aber richtig beschrieben. An den Stellen, wo nicht genügend Personal zur Verfügung steht, ist ordnungsrechtlich eine Vollbelegung nicht möglich. Und es ist manchmal notwendig, manchmal auch wirtschaftlich erforderlich, dann ganze Wohnbereiche stillzulegen, um die Einrichtung überhaupt weiter betreiben zu können. Die Alternative wäre ein ständiger Verstoß gegen das Ordnungsrecht, in dem man halt nicht arbeiten kann. Ich gehe davon aus, dass wir ungefähr gute 800.000 Plätze grundsätzlich zur Verfügung haben und dass ein fünfstelliger Leerstand da ist, weil das Personal im Moment nicht da ist.
Herr Dierbach, um Sie noch mal in Mülheim reinzuholen in die Sendung, welches Personal ist denn bei Ihnen jetzt vor Ort und unterscheidet es sich vom Bundesdurchschnitt eines Altersheims?
Also eindeutig, weil Mitarbeiter bei uns die Erfahrung machen, dass es sich lohnt, in der Pflege zu arbeiten, nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch, dass es sich lohnt, weil sie eine sinnvolle Arbeit tun, weil sie sehen, dass sie mit dem, was sie dort tun, Menschen konkret wieder auf die Beine bringen. Und weil sie sehen, dass dadurch in der Kommune mehr Menschen versorgt werden mit demselben Personalschlüssel, als wenn wir eine reine Verwahrpflege machen wollten. Ja. So, und ich möchte das nochmal sehr deutlich sagen. Man kann die Problematik der wachsenden Probleme in der Altenpflege ordnungspolitisch sehen. Man kann sie wirtschaftspolitisch sehen. Man kann ganz verschiedene Perspektiven da ansetzen. Aber man möchte doch bitte mal die Perspektive des zu Pflegenden ansetzen. Warum sind denn immer mehr Menschen bereit, sich Pillen hinzulegen, um in den Suizid zu gehen, bevor man sie ins Altenheim bringt? Sprechen Sie doch mal rechts und links mit den Menschen. Dann kriegen Sie mit, dass Sie sagen, ich habe Angst davor. Warum haben Sie Angst? Weil heute schon der Personalschlüssel eine menschenwürdige Versorgung in Deutschland nicht möglich macht. Und wer da was anderes sagt, der sagt dort Falsches.
Herr Dierbach,
und wenn ich diesen Personalschlüssel jetzt noch weiter drastisch absenke, damit ich Betten belegen kann, dann habe ich in augenwischerischer Manier natürlich dafür gesorgt, dass ich irgendwo in der Region ein paar tausend Leute mehr versorgen kann. Aber es ist keine wirkliche menschenwürdige Versorgung. Das ist der falsche Weg. Das ist in der Frage, was steht im Artikel 1 des Grundgesetzes, der falsche Weg und das falsche Menschenbild, das wir dann fortschreiben. Deshalb mein dringender Appell in die Runde und auch an unsere Hörerinnen und Hörer, wir müssen die Gründe der wachsenden Problematik in der Pflege besprechen miteinander und nicht denken, durch eine Gesetzesänderung könnte man jetzt diese Gründe, diese Ursachen bekämpfen.
Herr Dierbach, da möchte ich gerne auch so ein Bild von Ihrem Haus Ruhrgarten mit aus der Sendung rausnehmen. Was spricht denn da einen an? Was sehe ich denn, wenn ich bei Ihnen reingehe, was Mobilisierung der Heimbewohner zum Beispiel glücken lässt?
Also es geht darum, nicht nur, was wir in Deutschland erkannt haben, Reha-Vorpflege, damit Leute gar nicht erst in die Pflege kommen. Das ist inzwischen konsensfähig, Gott sei Dank. Sondern es geht bei uns um das Thema Reha-Inpflege. Und ich bin der AOK Rheinland-Hamburg zutiefst dankbar als einer der Vorreiter und der Fortschrittlichen unter den Kassen, dass sie diesen Weg mitgeht und vorangeht in dem, was wir da machen. Und auch der Bundesknappschaft, die uns da ein Stück mit begleitet hat und weiter begleitet, weil hier auch die Kassen erkannt haben, dass wenn wir das, was Rehabilitation bedeutet, in der Ergotherapie, in der Physiotherapie, in der Lichttherapie, in der Kunstgeragogik, in der Musikgeragogik, wenn wir das zusammenbringen und in Kleingeld wechseln, sodass der einzelne Mensch wieder ein Stück Lebensperspektive kriegt, dann sehen Sie, um Ihre Frage konkret auf den Punkt zu bringen und zu beantworten, dann sehen Sie, dass Menschen wieder ins Leben zurückfinden, innerhalb der Einrichtung und aus der Einrichtung teilweise heraus wieder nach Hause. Menschen, die entlassen wurden aus dem Krankenhaus, mit nicht mehr mobilisierbar, sind wieder zu Hause. Das betrifft natürlich nicht 100% des Klientels, vielleicht nur 15%. Aber die anderen 85% haben innerhalb der Einrichtung oder in andere Einrichtungen, in die wir sie dann schicken, eine deutlich bessere Pole Position zur Lebensbewältigung, was ja dann auch wieder bedeutet, dass der Versorgungsumfang geringer wird. Also ich mehr weniger Mitarbeiterpower brauche, wenn Menschen wieder selbstständiger geworden sind. Das muss der Weg sein.
Danke. Dürfte ich, Herr Hubert, ich würde gerne auch was dazu sagen.
Ja, gerne.
Also alle Heime, die ich kenne, all die vielen Mitarbeiter, die da wirklich Hervorragendes leisten, die gerade während Corona Hervorragendes geleistet haben, sind sehr, sehr engagiert und motiviert und wollen, dass die alten Menschen in Würde altern. Für mich ist eines aber auch klar, die größte Würdeverletzung habe ich dann, wenn ich nicht mal überhaupt einen Platz bekomme. Und deswegen ist aus meiner Sicht auch wichtig, auf Folgendes hinzuweisen, was der Herr Dürrbach gerade sagte. Wir werden, das kann nicht der Weg sein, zu sagen, wir haben einen Rechtsanspruch auf einen Altenheimplatz und deswegen senken wir das Personal. Wenn wir über dieses Thema reden, dann brauchen wir eine Flexibilisierung. Dieser Menzel hat es sehr gut ausgeführt. Sehen Sie, wir haben heute im Altenheim die Situation, dass es Dinge gibt, alten Menschen beim Essen zu helfen, beim Waschen zu helfen, beim Toilettengang zu helfen. Dafür brauche ich keine Fachkraft. Ich kann Ihnen erzählen, mein Vater hat meine Mutter zu Hause betreut. Mein Vater hat meiner Mutter, hat sie gespritzt bei Diabetes. Er hat ihr den Stützstrumpf angezogen, er hat den Blutdruck gemessen. Das darf im Altenheim nur eine Fachkraft machen. Und deswegen brauchen wir Flexibilisierung. Wir müssen die Frage beantworten, wie können wir den alten Leuten eine würdevolle Pflege geben, indem wir das Personal flexibilisieren, indem wir uns genau überlegen, wen brauchen wir wofür. Und dann glaube ich auch, dass wir viele Leute versorgen können. Aber die größte Würdeverletzung besteht aus meiner Sicht darin, wenn ich jemandem gar keinen Heimplatz anbieten kann.
Jürgen Jandt aus Winsen an der Luhe hat uns geschrieben, das bürgerliche Gesetzbuch hatte nicht ohne Grund die gegenseitige familiäre Unterstützung zu diesem Thema in den Vordergrund gestellt. Da wir aber zunehmend in einer Gesellschaft leben, in der viele glauben, dass sie hauptsächlich Rechte, aber keine oder kaum noch Pflichten haben, stehen plötzlich solche Fragen, eben wie unserer Sendung, im Raum. Und wenn keiner sich mehr verpflichtet fühlt, muss der Staat einmal mehr herhalten? Ich denke, dass dies die falsche Richtung ist, familiäre Probleme plötzlich oder auch grundsätzlich vom Staat lösen zu lassen. In Härtefällen kann ich mir allerdings vorstellen, dass der Staat Betroffene, Pflegebedürftige bei dieser Frage unterstützt. Ja, Herr Kalwitzki, die Familie und der Staat, was wissen Sie denn davon zum Beispiel bei den Pflegepersonen? Wer leistet die Pflege? Eben das Beispiel von Herrn Greiner war ja, dass bei älteren Paaren, sagen wir mal bei Paaren im Rentneralter, da scheint es ausgewogen, dass das also auch Care-Arbeit ist, welche von den Männern geleistet wird. Wie ist es denn im Schnitt?
Also das sehen wir in den Statistiken relativ deutlich, dass wir bei den privaten Pflegepersonen immer noch einen deutlichen Überhang sozusagen auf der Seite der Töchter, der Schwiegertöchter sehen. Also da ist die Pflege nach wie vor sehr weiblich, das, was im informellen Sektor passiert. Was wir auch sehen, ist, dass die Solidarität innerhalb von Paaren, also wenn einer im höheren Alter pflegebedürftig wird, dass es dann relativ ausgeglichen ist. Da ist halt derjenige, der zuerst pflegebedürftig wird, hat oft das Glück, dass der Partner, dem es noch besser geht, dann die Pflege übernimmt und dass da auch deutlich mehr die Männer eingebunden sind. Das kann man schon deutlich sehen. Das, was der Hörer gerade schreibt, hat sozusagen eine gewisse Perspektive, die davon ausgeht, dass jede Pflege oder dass ein Großteil der Pflege auch familiär zu leisten ist. Das ist an vielen Stellen sicherlich richtig. Ich glaube aber an sehr vielen Stellen, wo Menschen eben in ein Altenheim gehen, in ein Heim gehen, weil sie entweder auf der einen Seite keine private Person haben, die Pflege übernehmen kann, oder auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist der größere Teil, die Pflege zu Hause nicht sichergestellt werden kann, nicht adäquat sichergestellt werden kann. Ob es jetzt betreuerisch, pflegerisch oder von beiden zusammen ist, dass wir da eben Angebote und eventuell sogar eben einen Rechtsanspruch schaffen müssen und vorhalten müssen. Und dass dieser Gedanke von Pflege kann grundsätzlich in der Familie geleistet werden. Bei der zunehmenden Anzahl von Pflege pflegebedürftigen Person und der zunehmenden Pflegebedürftigkeit dieser Person nicht so in der Fläche haltbar ist. Wir brauchen da Profi-Angebote. Und wenn ich da noch einen Satz zu sagen darf, das, was wir eben jetzt hier mehrfach schon diskutiert haben, ist auch das Zusammenspiel von verschiedenen Angeboten und Angebotssektoren sozusagen. Ich habe eben gesagt, ja, wir brauchen nicht nur Altenheim, ein Recht auf einen Altenheimplatz, sondern auch auf eine ambulante Versorgung. Herr Dierbach spricht von der Rehabilitation, die zwar nur für einen Teil der Bewohner zutreffend ist oder positive Auswirkungen hat. Das ist aber nochmal ein anderes Angebot sozusagen. Und hier geht es, glaube ich, im Kern darum, auch die Angebote, die es gibt, gut miteinander zu verbinden, gut zu vernetzen und natürlich genügend dieser Angebote zu schaffen, weil nur im Zusammenspiel haben die das, was hier mehrfach jetzt schon genannt worden ist, die Möglichkeit auf ein würdevolles Altern, was in verschiedenen Phasen einer Pflegebedürftigkeit verschiedene Angebote und verschiedene pflegerische Ressourcen auch bereitstellen kann.
Wachsende Probleme in der Altenpflege. Brauchen wir einen Rechtsanspruch auf Heimplätze? Hat zugehört auch unser Hörer Herr Walter aus Weeze. Er hat ihn 0080044644464 gewählt. Und Herr Walter, ich begrüße Sie. Sie suchen einen Platz für Ihre Mutter.
Guten Tag aus Weeze. Wir sind nicht mehr auf der Suche nach einem Platz. Also das haben wir zum Glück geschafft. Mhm. Das war aber ein mühsamer Weg. Meine Mutter hat einen Schlaganfall bekommen und auch meine Stiefmutter war kurz davor in einem Pflegeheim gewesen. Und ich habe dadurch ein bisschen gemerkt, was in Deutschland an Pflege geleistet wird. Kann mich auch sehr gut finden in den Vorsprechern, die hier in der Sendung waren. Das Problem war, dass mein Bruder und ich uns dann jedenfalls um eine Betreuung, weil meine Mutter in dem Sinne so weit noch einiges machen konnte, also medisch gesehen noch nicht mal so nach Pflege suchte und wir auf einer Privatbilanzleute gefunden hatten, die das eventuell machten, wollten da natürlich auch für entlohnt werden, sind dann aber über die Kasse so weit zurückverwiesen, dass das dann heißt, ja, Entschuldigung, aber das müssen Sie voll 100% aus eigener Kasse bezahlen. Ich verstehe ja, dass eine Pflege zu Hause oder wo auch immer teurer ist und auch nicht so sehr intensiv ist. Aber dadurch haben wir dann gesagt, okay, das schaffen wir nicht, das können wir finanziell nicht ab. Zu uns zu Hause war auch nicht möglich. Das heißt, wir haben so lange gebettelt und dann einen Platz in Emmerich, also in der Nähe, gefunden. Und das hat zwar länger gedauert, da hat dann auch das Krankenhaus sozusagen noch eine Zeit lang mitgespielt. Aber letztendlich war das dann die Lösung. Aber es wäre schneller gegangen, wenn man sagen kann, okay, kann ich da eventuell von der Kasse auf, weil was Sie sagen, ich brauche nicht jemanden, der eine Fachkraft ist in diesem Falle, aber die Verpflegung meiner Mutter war wichtig.
Würden Sie, Herr Walter? Ich konnte nicht. Ja, würden Sie, Herr Walter, und eben auch Ihre Mutter sich davon was erwarten, von dem Hauptthema unserer Sendung, dem Rechtsanspruch auf einem Heimplatz?
Ich finde das sehr weit gesucht. Also ich sage mal so, es wäre natürlich schön, wenn man das Recht hätte oder hat, aber wenn es letztendlich nur auf Papier steht, habe ich ja nichts davon. Ja, wenn es nicht realisiert wird. Ich denke, dass man, wenn man dieses Recht auch schaffen will, dass man sich dann auch das Umfeld so biegen muss, dass das auch realisierbar ist. Und ich denke, dass da die Herausforderung kommen sollte, weil wenn man jetzt das Recht schaffen würde, in diesem Moment, glaube ich kaum, dass wir daran etwas bewirken können. Dann haben wir es zwar auf Papier, aber weiterhin nichts. Die Rechtslage wäre dann gegeben, aber die Ausführung ist wahrscheinlich noch weit zu suchen.
Im Äquivalent, dem Recht auf einem Kindergartenplatz, da gilt so der Spruch, kurze Beine, kurze Wege. Da möchte ich mal über den Radius sprechen, falls der denn käme, der Rechtsanspruch auf einen Pflegeheimplatz. Was wäre Ihnen denn da, Herr Walter, wichtig? Wie weit entfernt sollte Ihre Mutter dann leben?
Also zumutbar in Reisezeit, weil ich sag mal so 50 Kilometer in der Stadt sind anders wie 50 Kilometer über dem Landweg sozusagen. Wir haben selber gemerkt, dass meine Mutter einen Reha-Platz, einen Früh-Reha-Platz bekommen hat. Der war dann 230 Kilometer entfernt. Wir haben meine Mutter damals in Emmerich, von Weeze aus ist das eine halbe Stunde, regelmäßig besuchen können. Und wir haben gemerkt, dass das auch sehr wichtig für sie war. Wie das dann plötzlich irgendwo in Kassel wurde, da war natürlich dann Schluss. Das habe ich natürlich sehr bedauert und das hat auch nichts gebracht. Meine Mutter war nach einer Woche ein Wrack und wir haben sie dann letztendlich da rausgeholt, weil sie schon medisch gesehen durch den Doktoren gesagt wurde, ja, sie will nicht mehr essen und sie war unglücklich. Deswegen ist auch der Pflegeabstand sozusagen jedenfalls bereisbar. Ich denke, dass man nicht in Kilometer, aber mehr in eine zumutbare Anreisezeit denken sollte.
Herr Bauer in München als Pflegebeauftragter der Bayerischen Staatsregierung, was wissen Sie denn von Unzumutbarkeiten, Distanzen zwischen der Familie und dem Pflegeheimplatz?
Ja, ich kann das bestätigen, was Herr Walter gesagt hat, dass immer wieder Fälle vorkommen, in denen man in Pflegeeinrichtungen bzw. Reha-Maßnahmen sehr weit weg von der Heimat angeboten werden. Das kann man kurzfristig mal machen, aber für eine Langzeitpflege ist das völlig ungeeignet. Und wenn ich das aufgreifen darf, also ich würde spontan sagen, so eine halbe Stunde Reisezeit, und das ist ja auch sehr schön dargestellt worden, Unterschied zwischen Stadt und zwischen Land. Zum Beispiel, ich komme aus einem Landkreis, Ansbach, da ist die Fläche so groß, ein Landkreis so groß wie das Bundesland Saarland. Also das muss man sich ja mal vorstellen, wie man da dann auch bei den ambulanten Pflegediensten, wie weit man da fahren muss. Also eine halbe Stunde Reisezeit würde ich für angemessen halten. Aber an dieser Stelle muss ich nochmal ganz klar machen, und auch was die Vorredner gesagt haben, hier muss die Politik eingreifen. Und das machen wir in Freistaat Bayern. Wir haben ja ein Programm Pflege, gute Pflege in Bayern. Da schaffen wir Kurzzeitpflegeplätze. 1000 neue Kurzzeitpflegeplätze jedes Jahr. Das bedeutet auch, dieser Fall, der vorhin geschildert worden ist, Schlaganfall, berufstätig, wo soll das hin? Das können wir mit unseren Kurzzeitpflegeplätzen in Bayern zum großen Teil auffangen. Dann schaffen wir Tagespflege. Das heißt also, Pflege zu Hause im sozialen Umfeld. Das ist ja nicht nur der räumliche Umfeld ist wichtig, sondern auch das soziale Umfeld, die alten Bekannten, dass die wieder kommen können. Nicht nur die Familien, sondern die alten Bekannten, die Freunde, die Kattelrunde und, was es alles gibt. Deswegen dieses Pflege so heim und das heißt so nah, das heißt bei uns Pflege so nah. Und da hat der Bayerische Staatshaushalt, wir haben jetzt 160 Millionen jährlich in diesem Programm, um eben diese wohnortnahe Pflege sicherzustellen, damit eben das nicht so vorkommt, wie es gerade der Herr Walter gesagt hat. Also hier ist die Politik gefragt und ich denke, wir haben hier in Bayern, um auch auf die Köpfe der Pflegenden zu sprechen kommen, auf die Fachkraftquote. Ja, wir brauchen eine qualitativ hochwertige Pflege. Deswegen setzen wir an, in Bayern die zu unterstützen, die schon Pflegekräfte sind, damit sie eben von ihrer Halbzeitarbeit, Hälfte der Pflegezeit, der Arbeitszeit, 20 Stunden oder sowas, aufstocken können. Dann setzen wir auch an, um gesundheitliche Förderprogramme, Mentorenprogramme für die ausgebrannten Pflegeplätze, ist ja auch schon angesprochen worden, dass die Menschen eben überbelastet werden, dass eben hier wirklich positive Anreize geschaffen werden, wieder in den Beruf zurückzukommen. Das ist der nächste Baustein. Wiedereinsteigeprogramme. Und dann will ich auch auf die Gesundheitsförderprogramme eingehen.
Ja, denn wir wissen ja zur Statistik. Ich habe aber, Herr Bauer, ich habe ein Stichwort hier mit dem Einstieg in den Beruf, denn unsere Hörerin Viola Theis, die hat einen Wechsel gemacht. Sie schreibt uns, dass sie viele Jahre als Diplom-Geologin gearbeitet hat und jetzt seit 4 Jahren examinierte Altenpflegerin ist. Ich begrüße Sie in unserer Runde. Frau Theis, hallo.
Hallo, guten Morgen.
Ich bin noch sehr gespannt auf Ihren Impuls zu unserer Sendung, die sich ja dreht um den Rechtsanspruch auf Heimplätze.
Genau. Ich möchte eigentlich nur einen Beitrag dazu leisten. Es ist ja schon sehr, sehr viel in der Runde besprochen und gesprochen worden. Also unabhängig von diesem möglichen Rechtsanspruch, sei es auf eine stationäre oder eine ambulante Pflege, ist es aus meiner Sicht absolut notwendig, dass erstmal die Voraussetzung für mehr Attraktivität dieses Pflegeberufes zu schaffen ist. Das ist in meiner Wahrnehmung ein ganz massiver Punkt. Eine größere Attraktivität des Pflegeberufes kann zum Beispiel durch bessere Arbeitsbedingungen und auch eine bessere Bezahlung sein. Bessere Arbeitsbedingungen im Sinne zum Beispiel einer besseren Dienstplangestaltung, bessere Pflegeschlüssel. Die Realität ist aus meiner Erfahrung so, dass zu wenig Pflegepersonal für zu viel Klienten da sind und damit auch eine, ich sag mal, qualifizierte Pflege im höchsten Anspruch so natürlich nicht zu leisten ist. Die Bezahlung, das ist ja auch schon, wird ja häufig in den Medien angesprochen, ist auch ein ganz wichtiges Thema. Viele gehen in andere Bereiche, wandern ab, weil dort die Bezahlung besser ist. Also das sind noch vielleicht ergänzend, Leiharbeitsfirmen haben derzeit oder haben schon häufig in der Vergangenheit auch Hochkonjunktur gehabt. Wenn ich da mich umhöre, verdienen die Pflegefachkräfte, ich sag mal, fast das Doppelte meines Gehaltes, sodass ich auch schon mal überlegt habe, soll ich vielleicht mal zu einer Leiharbeitsfirma gehen. Ich habe keine kleinen Kinder mehr zu versorgen. Ich bin räumlich unabhängig. Also ich wäre vielleicht ein attraktiver Kandidat für diese Leiharbeitsfirmen. Anwerbungen aus dem Ausland, wie jetzt mit unserem Arbeitsminister Heil und unserer Außenministerin Baerbock in Brasilien, ich glaube, vor 2 Wochen angegangen, ist absolut notwendig. Ich glaube, Mexiko war auch schon in der Liste der Länder häufig genannt. Aber das wird langwierig sein. Es arbeiten jetzt schon viele ausländische Kollegen in der Pflege und meine Erfahrung diesbezüglich ist, dass die relativ gut arbeiten, sofern es sich um Fachkräfte handelt, dass aber die Kommunikation sehr schwierig ist, weil die deutsche Sprache einfach große Herausforderungen stellt, insbesondere wenn man mit den Ärzten kommunizieren muss oder natürlich auch mit unseren Bewohnern, wenn die sagen oder von sich erzählen oder auch befragt werden.
Das ist die Sprache. Das sprudelt richtig. Frau Theis,
beitragen möchte.
Ja, ganz vielen Dank für Ihre Erfahrung. Ja, nach der mit 3 Jahren Ausbildung, muss man dann sagen, 7 Jahren in der Altenpflege, die Sie gesammelt haben. Wachsende Probleme in der Altenpflege, brauchen wir einen Rechtsanspruch auf Heimplätze, fragen wir in der Agenda. 00800 4464 4464, können Sie wählen.
Deutschlandfunk Agenda.
Wachsende Probleme in der Altenpflege. Brauchen wir einen Rechtsanspruch auf Heimplätze? Fragen wir heute. Sie können sich gerne einschalten unter der 00800 4464 4464. Vor den Nachrichten konnten wir die Altenpflegerin Viola Theis hören und die überlegt, sich in die Zeitarbeit zu wechseln. Herr Kalwitzki, was können Sie denn dazu sagen und vielleicht auch Herr Greiner, welche Rolle denn da im Augenblick die Zeitarbeit spielt? Rollt die das System auf?
Ich glaube, wir haben aktuell da ein größer werdendes Problem, würde ich schon sagen. Die Zeitarbeit ist in vielen Regionen, und da haben wir wieder einen großen regionalen Unterschied, erforderlich, um in einzelnen Einrichtungen den Betrieb überhaupt aufrechterhalten zu können. Nun haben die Zeitarbeitsfirmen eine relativ geringe Regulation im Verhältnis zum sonstigen System. Also das deutsche Pflegesystem ist ja an allen Ecken und Enden sehr hoch reguliert. Bei den Zeitarbeitsfirmen ist es so, dass die im Moment noch mehr oder weniger für den Arbeitseinsatz ihrer Pflegekräfte so viel Geld fordern können, wie sie halt bezahlt bekommen. Also sozusagen sehr, sehr marktlich an der Stelle. Das führt aber zu Situationen, in denen erstmal die einzelne, sagen wir, Arbeitsstunde das Doppelte oder manchmal das Dreifache von dem kostet, wie wenn das bei festangestelltem Personal wäre. Und wir in den Einrichtungen selber eine Art Zweiklassengesellschaft beschrieben bekommen mittlerweile, nämlich die festangestellte Personal, das mit einem normalen, in Anführungszeichen, Schichtdienst, mit Wochenendarbeit, mit Einsprungstätigkeiten aufgewachsen ist, solidarisiert ist und das ist als Teil ihres Berufs betrachtet, wenn auch nicht der geliebte Teil. Und andersrum, diese Zeitarbeitskräfte, die kommen und sagen, es gibt bestimmte Tätigkeiten, die möchte ich machen, ich kann aber auch nur von morgens bis nachmittags arbeiten und habe sehr eingeschränkt oder ein sehr hohes Wahlrecht an der Stelle. Und das ist sowohl finanziell als auch kulturell ein echtes Problem in den Einrichtungen, glaube ich. Das wird Herr Greiner wahrscheinlich so bestätigen können.
Da schiebe ich dazwischen eine E-Mail von Ina Lenke zum Thema: Mein Mann lebt auf einer Demenzstation. Dort arbeiten auch Zeitarbeitskräfte. Wenn ich frage, warum lassen Sie sich nicht hier anstellen, erhalte ich die Antwort: Ich kann meine Arbeitszeit selbst einteilen und werde besser bezahlt. Wenn das so ist, müssen Pflegekräfte besser bezahlt werden und flexibler in ihrer Arbeitszeit sein. Ein Zitat, Herr Greiner.
Ja, gerne. Also im Prinzip hat Herr Kalwitzki das sehr, sehr gut beschrieben. Die Zeitarbeit ist zunächst mal ambivalent. Viele Unternehmen stehen vor der Frage, wir haben Menschen, die bepflegt werden sollen, die dringenden Pflegeplatz brauchen. Die Fachkraftquote, die Personalschlüssel verbieten uns, weitere Leute aufzunehmen. In dieser Situation entscheiden sie sich dann zu sagen, jawohl, wir arbeiten mit Zeitarbeitskräften. Dann haben sie die ganzen Probleme, die Herr Kalbitzki beschrieben hat, dass es mit der Stammbelegschaft Probleme gibt. Wer arbeitet am Wochenende, wer macht Nachtdienste und so weiter und so fort. Und dann kommt das Problem, dass die Zeitarbeitskräfte das 2- bis 3-fache kosten. Und deswegen ist es bei unseren Unternehmen so, dass viele entschieden haben, sie lösen den Konflikt so, dass sie ohne Zeitarbeitskräfte arbeiten und dann eben nicht belegen. Und das ist ja Teil unseres Problems, wieso wir hier nach Lösungen suchen müssen. Es bricht Versorgung weg. Und ich wollte etwas ergänzen zu dem, was Ihr Hörer geschrieben hat. Das war mal alles Familiensache. Genau darum geht's uns ja. Es gibt viele, viele Familien in Deutschland, wo hervorragend gepflegt wird, wo Leute sich aufopfern. Und dann gibt's aber vielleicht einen Moment, wo es nicht mehr geht. Ich sage Ihnen einen Fall von mir, ein guter Freund, bester Freund von mir, der hatte Multiple Sklerose, über viele Jahre zu Hause gepflegt. Dann hat der ambulante Dienst gekündigt, die Ehefrau wurde immer noch mehr gefordert und dann ging es nicht mehr. Was haben die gemacht? Die haben versucht, einen Heimplatz zu bekommen. Und dann muss man klar sagen, verantwortlich sind die Kassen. Die Kassen sind dafür verantwortlich, dass ihre Versicherten ein Angebot bekommen. Wenn sie das in Anspruch nehmen, und es war in dem Fall so, haben sie die Kasse angeschrieben, da bekommen sie 3 Adressen und dann sind sie wieder auf sich selber zurückgeworfen. Also wir wollen den Rechtsanspruch auf den Pflegeplatz, damit die Familien, die Großes leisten, in der Situation, wo es nicht mehr geht, noch viel mehr unter Stress kommen, weil sie nämlich noch nicht mal einen Heimplatz als Ausweg haben. Also deswegen ist dieser Anruf aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, um klarzumachen, um das geht es bei dem Rechtsanspruch, eine Möglichkeit zu haben, dass wir die Leute, die ganz Hervorragendes in ihrer Familie leisten, dass wir denen wenigstens noch einen Ausweg anbieten können.
Das ist bei Ihnen, Herr Dierbach, oft über eine Kurzzeitpflege im Haus möglich?
Also grundsätzlich brauchen wir Pflege in Deutschland komplett neu gedacht. Das System ist am Ende und Flickschusterei hilft uns nicht, ob mit oder ohne einen Rechtsanspruch. Es muss von der Basis her neu gedacht werden. Und dazu gehört, dass Pflegeheime 2 Türen brauchen, nämlich eine Tür, wo man reingeht und eine Tür, wo man rausgeht. Und die Tür, wo man rausgeht, ist nicht nur für den Bestatter, sondern auch für die Möglichkeit, wieder in eine andere Versorgungsform oder sogar mit wenig Versorgung in die eigene Häuslichkeit. Wir machen die Entdeckung, dass es jenseits der klinischen Rehabilitation eben gerade für Menschen, die da nicht mitkommen, auch in der geriatrischen Fachabteilung der Kliniken nicht mehr mitkommen, weil die Taktung nicht hält, also weil sie mit der Taktung nicht mitkommen, weil sie mit dem Programm nicht mitkommen, dass die nach einer Anlaufzeit in der Pflege mit kleinen Elementen der Rehabilitation wieder auf die Beine kommen. Wir brauchen also 2 Türen, eine Eingangstür, eine Ausgangstür und müssen die vernetzen mit allen Versorgungs- und Lebensmöglichkeiten im Umfeld, die Menschen brauchen. Das ist das eine. Das andere ist, bitte, ich kann das ganze Problem, das eben geschildert worden ist und das ich wegen der Zeit jetzt nicht wiederholen werde, zu der Mitarbeitersituation. Warum die abwandern? Weil sie nicht mehr können, nicht nur weil sie bessere Konditionen kriegen, sondern weil sie seelisch und körperlich am Ende sind. Wir brauchen andere Arbeitsbedingungen, sonst können wir so viel Rechtsanspruch formulieren, wie wir wollen. Wir haben die Menschen nicht, die es tun. Und das Dritte, wir müssen einmal den Bereich beleuchten, den wir noch gar nicht beleuchtet haben. Wir müssen diejenigen aus dem System herausnehmen, die an der Not der Menschen profitieren, ohne was für sie zu tun. Wir haben ja kein Erkenntnisproblem in Deutschland. Wir wissen ja über ganz viele solide Studien, dass es Investorengesellschaften gibt, die aus dem deutschen Sozialsystem der Versicherten Gelder abschöpfen über das Verscherbeln, Aufkaufen und Wiederverkaufen von Einrichtungen, die wir dringend bräuchten, um die Oma und den Opa zu versorgen. wenn ich das mal so burschikos sagen darf. Wir müssen gucken, dass wir rauskommen aus der Falle, dass dieses System Menschen, die Versorgung brauchen, missbraucht, als eine Art Wirtschaftsfaktor aussaugt und diejenigen, die sie versorgen, dass sie gehetzt werden und dass sie in ihrer seelischen Befindlichkeit, also man nennt das moralische Verletzung, gegen ihr Gewissen handeln müssen, nur damit am Ende Kohle dabei rauskommt. Das sind Grundprobleme, die wir mit und ohne einen Gesetzesanspruch auf Pflege lösen müssen, sonst können wir noch so viel da reinpumpen in das System. Es wird am Ende dem Menschen nicht zugutekommen.
Wobei es ja auch, Herr Dierbach, danke für Ihre Anmerkung, ja auch um Kommerzialisierung irgendwie gehen werden muss bei einem Rechtsanspruch. Denn das wird ja kosten, wenn man auch mal die Zahlen hat und erhoben hat. Peter Jans aus Krefeld so hat uns eine Mail geschrieben, die das ergänzt. Ich zitiere mal, die Pflege gehört in die Verantwortung des Staates. Es muss vermieden werden, dass soziale Themen wie die Altenpflege benutzt werden können, um Umsätze zu generieren, wie schon viele Heime an der Börse bestätigen. Herr Kawitzki, wie ist das im Augenblick so, die Verteilung, Kommerzialisierung und Gemeinnützigkeit in dem Bereich?
Gemeinnützig im Sinne von freier Wohlfahrtspflege gibt es sehr, sehr viele Häuser in Deutschland, die Eigenbetriebe von Städten und Gemeinden und so weiter, das ist in den letzten Jahren oder in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich reduziert worden. Die politische Entscheidung dabei ist im Grunde genommen aber vor 25 Jahren oder sowas getroffen worden, als es darum ging, die Pflege im Prinzip marktlich aufzustellen. Damit ist die Infrastruktur in eine private Investorenhand gegangen. Und das heißt nicht nur die großen Konzerne, sondern auch sehr viele kleine Mittelständler, die in Deutschland einen großen Teil der privaten Anbieter von Pflegeheimplätzen ausmachen. Das sind wirklich sehr, sehr viele tausende Personen da, die jetzt also nicht zu großen Ketten gehören, die aber als private Anbieter durchaus tragende Säule dieses Systems sind. Und die politische Entscheidung damals ist gewesen, das auf diese Art und Weise umzusetzen. Und die radikale Forderung, die gerade aufgekommen ist, zu sagen, wir müssen die Pflege sozusagen verstaatlichen, würde an dieser Stelle nochmal ansetzen. Das sehe ich für eine theoretische Möglichkeit. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das realistisch ist.
Aus der Praxis angerufen hat uns ein Arzt, Herr Schlaf, aus Magdeburg. Willkommen in unserer Runde. Sie sind Arzt für Psychotherapie.
So ist es. Grüße Sie. Ja, Konstantin Schlaf, mein Name. Ich rufe an aus Magdeburg, wie Sie gesagt haben, bin Arzt für Psychiatrie, Psychotherapie an der Uniklinik. Aus der Praxis von vorderster Front würde ich gerne einen Beitrag aufgreifen, ein Diskussionsthema von vor etwa 20 Minuten. Da ging es um die Aufweichung des Betreuungsschlüssels in den Heimen, um gegebenenfalls mehr Plätze anbieten zu können. Ich halte das aus medizinischer Sicht, ich bin jetzt kein Pflegeexperte, kein Gesundheitspolitikexperte, für sehr, sehr gefährlich. Die Situation ist aktuell, dass mir ältere Herrschaften vorgestellt werden, entweder psychiatrisch zugewiesen oder internistisch zugewiesen, die wo letztlich aus einem pflegerischen Notstand, aus einem Pflegeproblem über x Tage ein medizinisches Problem geworden ist. Da haben die Opis und Omis in den Heimen, nicht zu Hause, sondern in den Heimen über 2-3 Tage deutlich zu wenig getrunken. Da wurden sie über 2-3 Tage nicht fachgerecht gelagert und haben entsprechend die Kubiti-Liegegeschwüre und werden dann zum medizinischen Notfall, werden dann vor allem abends, wenn es vom Spät in den Nachtdienst geht, wenn der Personalschlüssel halt nochmal abnimmt, naturgemäß, aus Überforderung der Heime in der Notaufnahme vorgestellt, liegen dann da in den Zimmern, in den Fluren und man muss feststellen, 8 von 10 sind letztlich vermeidbare Geschichten gewesen. Keine echten medizinischen Notfälle, wie man sich vorstellt. Wenn ich jetzt daran, dann war häufiger die Situation, jetzt kann ich nur einen Satz ausholen, dass ich dann ein bisschen geladen nachts zum Telefon greife und denke, jetzt rufst du das Heim mal an und fragst mal, wie es dazu kommen konnte. Dann habe ich da eine Pflegekraft, sicherlich hoch engagiert, die ihren Beruf liebt, am Telefon, die mir sagt, es tut mir leid, ich bin hier alleine mit 35 Mann. Ich bin hier alleine mit 30 Mann. sprich 2 Minuten pro Stunde brutto. Ne? Da ist keine pflegerische Versorgung möglich. Da verstehe ich, warum Oma Erna mehrere Tage, um es mal drastisch zu sagen, auf derselben Seite lag, nichts getrunken hat oder zu wenig und letztlich zum medizinischen Notfall wird. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir gehen da hoch, zahlenmäßig von dem Schlüssel, wo auch immer er jetzt genau liegt, das weiß ich gar nicht, dann nimmt die Überlastung der Pflege zu, dann nimmt die Belegung der Notaufnahme zu, aber nicht, wie vorhin auch einer Ihrer Experten gesagt hat, ein menschenwürdiges, ein menschenrechtsmäßiges, eine menschenrechtsmäßige Pflegesituation.
Das ist jetzt auch
Kern der Realität.
Jetzt auch eine seltene Chance, mit Ihnen als Arzt in der Pflege, mit den vielen Patienten, die bei Ihnen vorstellig werden. Sehen Sie eigentlich alle Patienten oder machen Sie auch Ferndiagnosen manchmal?
Ich sehe in der Notaufnahme, das ist ein ganz interessanter Punkt, den hätte ich jetzt von alleine gar nicht angesprochen. Ich sehe natürlich in der Notaufnahme als Klinikarzt alle Patienten, die mir zugewiesen werden. Die Pflege und der Rettungsdienst entscheiden bei der Anfahrt an der Eingangstür, sage ich mal, welche Fachrichtung. Und wenn es dann heißt, Oma Erna ist verwirrt, weil zu wenig getrunken, dann ist das ein psychiatrischer Fall für mich. Dann sehe ich die Patientin. Manchmal kommen die Patienten dann mit einem Einweisungsschein aus dem Heim von einem niedergelassenen Kollegen, wiederum der dieses Heim mit betreut, der das Ganze allerdings auch nur telefonisch irgendwie. Da hat die Pflege des Heims am Nachmittag angerufen, in der Praxis gesagt, wir kommen nicht mehr klar mit Oma Erna. Und dann wird vielleicht eine Hilfskraft, eine Pflegekraft geschickt und holt sich dann einen Stapel Einweisungsscheine aus der Praxis ab. Bringt vielleicht die Versichertenkarte vorbei. Also da gibt es ambulant, bei der ärztlichen ambulanten Betreuung der Pflegeheime schon die Situation, dass die Kollegen auch die Patienten in den Heimen nicht mehr sehen können, bevor sie sie in der Klinik vorstellen, bevor sie sie uns zuweisen. Mhm. In der Klinik wird jeder gesehen, das kann ich nicht anders sagen.
Mhm. Ja. Das hat jetzt nichts mit Ihrem Nachnamen zu tun, aber was ist mit der Gabe von Schlaftabletten? Was können Sie da sagen?
die ist, wenn man es richtig macht, gerechtfertigt. Ich weiß, vielleicht spielen Sie darauf an, dass in den Heimen dann eine Übersedierung möglicherweise auch stattfindet, um mehr Patienten gut führbar, betreubar zu bekommen, auch wenn sie dann möglicherweise die meiste Zeit des Tages schlummern. Das ist unschön, das ist sicherlich in einigen Einrichtungen auch zu häufig der Fall, kann ich mich jetzt gar nicht so zu äußern. Mhm. Für mich ist eine Schlafstörung ein psychiatrisches Phänomen, was ich auch mit Medikamenten behandeln würde. Aber das ist jetzt für mich unabhängig von dieser Heimbetreuungsfrage ein bisschen.
Herzlichen Dank für Ihren Anruf als Arzt aus Magdeburg und ich gehe nach München. Professor Bauer, wie ist denn das bei Ihnen? Wie oft ist denn das Problem, im Bett zu liegen und diese Mobilität, dass die so reduziert wird? Herr Dierbach setzt ja in Mülheim an der Ruhr alles daran, dass die Mobilität irgendwie erhalten wird und Rehabilitation stattfindet. Was können Sie denn sagen uns und zum Ihrer Erfahrung als Ombudsmann, ja letztlich auch als Pflegebeauftragter der Bayerischen Staatsregierung, zu diesem im Bett liegen?
Ja, das ist ein ganz zentrales Thema und es kommt immer wieder vor, genau was das der ärztliche Kollege gerade aus Magdeburg geschildert hat. Das kommt immer wieder vor, dass eben hier die Patienten vor allen Dingen zu wenig trinken und dass sie eben nicht regelmäßig verlagert werden. Deswegen plädiere ich an dieser Stelle dafür, auch die technischen Möglichkeiten, die neuen technischen Möglichkeiten einzusetzen. Es gibt Betten, es gibt Pflegebetten, die einen Bewegungssensor haben. Das heißt also, da weiß es ganz genau, ob sich der Patient jetzt wendet oder ob er sich bewegt. Das bedeutet auch für die Pflegefachkraft eine wesentliche Erleichterung. Wir haben gerade von diesen 2 Minuten gesprochen, 35 Patienten auf einer Station in der Nacht. Das kann man dadurch reduzieren, beziehungsweise dann die Pflegezeit erhöhen, indem ich eben genau weiß, in dieses Zimmer brauche ich nicht gehen, weil der hat sich bewegt, der hat genug getrunken. Da gibt es auch dann Sensoren in den Matten, wo man das Gewicht zum Beispiel kontrolliert, wo man Flüssigkeiten kontrollieren kann. Also da plädiere ich an dieser Stelle ganz klar dafür, die neuen technischen Möglichkeiten mit einzusetzen, damit die Pflegekräfte entlastet werden und eine menschenwürdige Pflege wieder möglich ist.
Jetzt haben wir in unserer Sendung sehr, sehr viel gehört über diese Herausforderungen und Zustände. Herr Kalwitzki, als Alternsforscher, reagieren die Menschen schon im Augenblick? Und selbst wenn wir jetzt hier sagen, es wird einmal ein Rechtsanspruch auf einen Heimplatz, Thema ja unserer Sendung, kommen, dass der Anteil der Menschen stationär sinkt unter allen Pflegebedürftigen in Deutschland? Und wie lange und wie rasant ist das?
Wir haben das in den letzten Jahren gesehen, dass der Anteil der stationär versorgten Pflegebedürftigen etwas zurückgegangen ist. Da werden wir aber statistisch jetzt aus den letzten beiden Jahren auch einen Corona-Effekt drin haben. Da müssen wir erstmal gucken, was daraus wird, wenn diese Corona, wenn das bereinigt ist sozusagen, um abstecken zu können, ob wir da wirklich einen Trend sehen. Ich glaube, das eher nicht. Was ich aber gerne noch sagen möchte an der Stelle, gerade auch in Reaktion auf den Arzt, der eben gesprochen hat, einmal zu sagen, was wir in der stationären Altenpflege aktuell so personell, was gesetzlich umgesetzt wird und was wir ja auch in Bremen machen. Wir haben vor vier Jahren eine Studie hier gemacht zum Thema Personalbemessung für die stationäre Altenpflege. Und wir haben da ganz deutlich herausbekommen, dass mehr Personal erforderlich ist und dass vor allen Dingen mehr Personal mit der richtigen Qualifikation, das heißt nicht nur Fachkräfte, erforderlich sind. Und das ist im Moment auch schon in der gesetzlichen Umsetzung. Das heißt, ab 1.7.23 wird es in einem Großteil der deutschen Altenheime möglich sein, finanziell möglich sein, mehr Personal einzusetzen. Und das wird über die nächsten Jahre auch noch diese Möglichkeit des Personaleinsatzes auch noch weiter ansteigen.
Mit welchen Berufsabschlüssen denn?
Es gibt unterhalb der Fachkraft eine Ausbildung in Deutschland, das heißt entweder Hilfskraft oder Assistenzkraft, Fachassistenzkraft in der Pflege. Und diese Kräfte, ein- oder zweijährig ausgebildet, je nach Landesrecht in Deutschland, sind halt die Kräfte, die besonders erforderlich sind nach unseren Studien für eine fachgerechte Versorgung. Da hat ja eben der Herr Dierbach zum Beispiel auch schon darauf angesprochen zu sagen, ja, lass mal lieber diejenigen, die richtigen Personen, die richtigen Leistungen machen, dafür aber mehr Personal im System haben. Und in der stationären Altenpflege arbeitet im Moment vieles sowohl gesetzlich als auch wissenschaftlich als auch in der Erprobung darauf hin, genau das möglich zu machen.
Ich begrüße wahrscheinlich als letzten Anrufer in unserer Sendung, in unserer Agenda aus Walldorf, Dietrich Borchert. Hallo Herr Borchert, ich weiß von Ihnen nur, Sie seien 84 Jahre alt und Sie pflegen Ihre Frau daheim.
Ja, stimmt.
Ihren Impuls bitte.
Bitte?
Ja, über was wollen Sie reden? Familie, Bürokratie?
Einfach über die Bürokratie oder die ganze Versorgung, weil wenn ich mir überlege, wenn man alle selber die Pflege macht, wie viele Menschen das in Deutschland sind und wenn die alle einen Rechtsanspruch hätten auf ein Pflegeheim, wo bleibt dann, da bricht alles zusammen. Und was mich ärgert, ist in erster Linie, dass das Pflegegeld ein Almosen ist für die Leistung der privaten Pflege. Und das kann es nicht sein.
Was ist da aktuell ab 1. Juli los, Herr Kalwitzki? Vielen Dank, Herr Borchert.
Ja, okay.
Wir haben beim Pflegegeld jetzt eine Erhöhung gehabt in der letzten Zeit, die allerdings, sagen wir mal, auch nicht besonders üppig ausgefallen ist. Und diese Pflegegeldleistungen, die wir haben in Deutschland, sind natürlich im Verhältnis zu den professionellen Leistungssätzen, die wir haben, also zum Beispiel für ambulante Sachleistungen, deutlich geringer. Jetzt muss man natürlich auch sagen, die Profis müssen davon natürlich auch Steuern, Sozialabgaben und so weiter zahlen. Aber man kann das so nicht wirklich miteinander vergleichen. Und die Bewertung dessen, ob das Pflegegeld von der Höhe her ausreichend ist für das, was in den privaten Haushalten geleistet wird, setzt ja voraus, dass man sagt, es wird sozusagen für familiäre Pflege bezahlt. Das ist aber nicht der wirkliche Ansatz da gewesen. Wie auch eben schon ein Hörer ja sagte, in der Familie wird das sozusagen als Leistung, als Solidarleistung vorausgesetzt. Und das Geld, was hier fließt, ist mehr so ein Goodie, ein Teil der Sicherung für das, was da geleistet wird.
Herr Greiner, vielleicht abschließend, von Ihnen kam ja nun der Vorstoß auf einen Rechtsanspruch für einen Heimplatz. Wird durch diesen Vorstoß oder eine Debatte, und selbst wenn er dann mal da sein sollte, auch die ambulante Pflege, die Pflege daheim, stark profitieren?
Also ich glaube, dass es die Würde der Leute verlangt, die auch zu Hause pflegen, dass sie bei vielem, was sie machen, bei all dem, was sie geben, und ich weiß, wie anstrengend es danach ist für Familienangehörige, dass sie zumindest wissen, wenn es bei mir nicht mehr weitergeht, wenn es meine Familie zerstört, dann habe ich einen Rechtsanspruch von meinen Angehörigen, wo ich weiß, dort wird er versorgt. Und das, glaube ich, hat mir die Sendung einfach noch bestärkt, wie notwendig das ist, weil die Zahl der Pflegebedürftigen, die wird sich verdreifachen. Und deswegen brauchen wir alle Ansätze, Familie, ambulant, stationär, aber wir brauchen eine untere Haltelinie. Es ist eines Sozialstaates unwürdig, wenn die Leute zu Hause bleiben und dann vielleicht eine halbe Stunde Besuch haben vom ambulanten Dienst und den Rest allein vor sich her, ich möchte fast sagen, vegetieren, weil es keinen stationären Platz gibt. Und das ist die Herausforderung. Und deswegen sagen wir, es muss ein Rechtsanspruch her, damit die Leute ihre Interessen durchsetzen können gegen die Kassen und notfalls einen Schadensersatz bekommen, mit dem sie sich dann privat weiterhelfen können.
Das war sie, die Agenda: wachsende Probleme in der Altenpflege. Brauchen wir einen Rechtsanspruch auf Heimplätze? Danke fürs Zuhören und Mitmachen, sagt Henning Hübert. Besonderen Dank an Professor Dr. Peter Bauer, Patienten- und Pflegebeauftragter der Bayerischen Staatsregierung und Landtagsmitglied für die Freien Wähler. Thomas Greiner, Präsident Arbeitgeberverband Pflege in Berlin, der gerade das Schlusswort hatte. Thomas Kalwitzki, Gerontologe von der Universität Bremen am Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik. Und auch vielen Dank nach Mülheim an der Ruhr an Oskar Dierbach, Gesundheitsmanager und ehemaliger Geschäftsführer und Pflegedienstleiter der Evangelischen Altenhilfe.